das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Die pöbelnde Masse mag verschwunden sein, der Wahlsieg Joe Bidens mag vom Kongress dann doch noch offiziell bestätigt worden sein, mitten in der Nacht. Aber das Entsetzen, der Schock über das, was sich da gestern im und um das Kapitolsgebäude in Washington D.C. ereignet hat, das wird noch lange nachwirken. Auch bei uns in Deutschland reagierte die Politik bestürzt. Bundeskanzlerin Merkel sieht einen Zusammenhang zwischen den ständigen Zweifeln, die Präsident Trump am Wahlausgang gesät hat, und den gewalttätigen Ausschreitungen. Und Bundespräsident Steinmeier verurteilte die Szenen als das Ergebnis von, so wörtlich, Lügen und noch mehr Lügen, von Spalterei und Demokratieverachtung, von Hass und Hetze, auch von allerhöchster Stelle. Wenn der Bundespräsident damit wohl meinte, das brauchte er gar nicht mehr auszusprechen. Über die Lage in der amerikanischen Hauptstadt am Tag danach, Jan-Philipp Burgard.
Es sind Bilder wie in einem Bürgerkrieg. Bilder, die sich ins kollektive Gedächtnis Amerikas einbrennen werden. Das Kapitol, die Herzkammer der US-Demokratie, erstürmt von einem Mob. Es fließt Blut, wo nur mit Worten der Wille des Volkes durchgesetzt werden soll. Die Parlamentarier müssen um ihr Leben fürchten, die Sicherheitskräfte völlig überfordert. Der Mann, gegen dessen Wahlsieg sich die Gewalt richtete, spricht heute von einem der dunkelsten Tage in der Geschichte Amerikas. Es war Chaos. Das waren keine Demonstranten. Wagen Sie nicht, von Demonstranten zu sprechen. Es war ein marodierender Mob. Es waren aufständische, inländische Terroristen. Es ist so einfach. Ich wünschte, wir könnten sagen, wir haben es nicht kommen sehen, aber das ist nicht wahr. Wir konnten es kommen sehen.
But that isn't true. We could see it coming.
Präsident Trump habe seine Anhänger nicht nur gestern aufgehetzt, sondern in den vergangenen 4 Jahren. Seine Verschwörungserzählungen und Lügen seien für den Sturm aufs Kapitol direkt verantwortlich. Diesmal sei Trump endgültig zu weit gegangen, finden die Demokraten im Kongress und fordern Konsequenzen. Er mag nur noch 13 Tage als Präsident haben, aber gestern hat er gezeigt, dass jeder Einzelne davon eine Bedrohung für die Demokratie ist, solange er die Macht hat. Der schnellste und wirksamste Weg, ihn aus dem Amt zu entfernen, wäre, dass der Vizepräsident den 25. Zusatzartikel der Verfassung anwendet. Der Präsident könnte mithilfe dieses 25. Zusatzartikels für unfähig erklärt werden, die Amtsgeschäfte zu führen, etwa wegen Geisteskrankheit. Die Frage, ob das passieren wird oder nicht, hängt davon ab, ob Vizepräsident Pence und die Mehrheit des Kabinetts sich dafür entscheiden. Aber es ist sicherlich eine plausible und realistische Option. Und diese Option ist wahrscheinlicher als ein neues Amtsenthebungsverfahren, das viel länger dauern würde. Than impeachment, which would take much more time. Doch Vizepräsident Pence lehnte heute ein Telefonat mit den Spitzen der Demokraten über die Anwendung des 25. Zusatzartikels offenbar ab. Der Sturm aufs Kapitol wirft viele Fragen auf. Warum etwa konnte der Mob so leicht die Sicherheitsabsperrungen überwinden, obwohl die Großdemo in Washington angekündigt war? Auf mich wirkte die Polizei des Kapitols total unvorbereitet. Und es gibt Berichte, dass das Weiße Haus möglicherweise nicht hilfreich dabei war, die Nationalgarde zu schicken, um die Sicherheitskräfte zu unterstützen. Es gibt noch keine vollständige Erklärung für all das. Deshalb muss es eine Untersuchung geben. Am Ende eines historischen Tages und einer langen Nacht erfüllte der Kongress den Willen des Volkes und bestätigte das Ergebnis der Präsidentschaftswahl. Die amerikanische Demokratie erwies sich als wehrhaft, aber beschädigt.
Claudia Buckenmeier vor dem US-Kapitol. Nochmal zu der Frage, wie es dazu kommen konnte, dass die Demonstranten so leicht in das Gebäude hinter ihnen da eindringen konnten. Was können Sie uns Weiteres dazu sagen?
Ja, das Problem ist, dass sich hier in Washington D.C. immer noch sehr viele Fragen und es bisher eigentlich keine richtige Aufklärung gibt, auch nicht bei einer Pressekonferenz der Polizei, die heute stattgefunden hat. Also man geht wirklich davon aus, dass sie nicht ausreichend vorbereitet waren und dann gab es wohl Kommunikationsschwierigkeiten zwischen der Polizei hier auf dem Kapitol, die für das Gelände rund um das Kapitol zuständig ist und eine Bundesangelegenheit ist, und zwischen der Polizei der Stadt, die eben hier auf dem Kapitolsgelände nicht zuständig ist. Die wurden dann zwar um Hilfe gerufen, aber das kam alles zu spät. Was hier inzwischen wirklich viele Menschen beschäftigt und was viel thematisiert wird, unter anderem auch von Joe Biden heute in seiner Pressekonferenz, dass alle sagen, guckt euch an, wie das im Sommer war bei den Protesten der Black Lives Matter Bewegung. Da war eine große Polizeipräsenz. Das wäre nie möglich gewesen, dass dort so wenige im Einsatz gewesen wären. Und man vergleicht diese beiden Ereignisse, das, was gestern Abend vor dem Kapitol stattgefunden hat und was im Sommer in den Straßen von Washington D.C. stattgefunden hat, und ist teilweise erschüttert. Also die Bürgermeisterin von Washington hat auch gesagt, das müsse dringend untersucht werden, warum das so stattgefunden hat.
Die Demokraten sehen für das, was da stattgefunden hat, die Verantwortung bei Präsident Trump. Und manche fordern, wir haben es auch gerade gehört, Chuck Schumer, sogar noch ein Amtsenthebungsverfahren auf den letzten Metern. Wie schätzen Sie das ein?
Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass das tatsächlich in dieser kurzen verbleibenden Zeit noch möglich ist. Also ein Amtsenthebungsverfahren wie das Impeachment, das folgt wirklich ganz klaren Regeln. Das sind 13 Tage eigentlich nicht ausreichend Zeit. Und auch das andere mit dem Kabinett ist extrem schwierig. Wir haben ja auf vielen Kabinettsposten gar keine richtigen ernannten Minister mehr, weil sie zurückgetreten sind oder Donald Trump sie auch rausgeworfen hat. Das erschwert dieses ganze Prozedere. Und Vizepräsident Pence hat bisher überhaupt keinen Hinweis darauf gegeben, dass er dem irgendwie offen gegenüberstehen würde. Er hat auch in der letzten Nacht bei seiner Rede im Kapitol keine direkte Kritik an Donald Trump geübt. Also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen.
Die Republikaner standen ja lange hinter ihrem Präsidenten. Sieht das nach den gestrigen Ereignissen nach wie vor so aus?
Naja, es sind immer noch einige, die deutlich hinter ihm stehen. Also es gab immer noch 6 Senatoren, die selbst nach dem Sturm auf das Kapitol weiterhin daran festgehalten haben, dass sie gesagt haben, wir müssen wegen Wahlbetrugs ermitteln. Einer dieser Senatoren, Josh Hawley, der hatte gesagt, also er will seinen Einspruch aufrechterhalten. Andere hatten davon Abstand genommen und haben sich eher distanziert. Aber es gibt nach wie vor Republikaner, die hinter Donald Trump stehen. Aus welchen Beweggründen auch immer. Ob das jetzt ist, weil sie sich ihre Wahlchancen sonst zu gering ausrechnen oder ob sie wirklich überzeugt hinter ihm stehen, das ist schwer zu beurteilen im Moment.
Claudia Buckenmeier, vielen Dank für diese Einschätzungen nach Washington. Ja, aber 4 Jahre lang sind die Republikaner ihrem Präsidenten auf Wohl und Gedeih gefolgt, fuhren mit vielen seiner Vorhaben und umgesetzten Versprechen auch gar nicht mal so schlecht. Doch nun muss die Partei sich entscheiden, welchen Weg sie nun künftig eben weitergehen will, wie Trump die altehrwürdige Partei GOP von Anfang an vor sich hertrieb. Das fassen Klaus Scherer und Sarah Schmidt nochmal zusammen.
Es beginnt schon bei seiner Amtseinführung. Obwohl erkennbar falsch, links Trumps Amtseinführung, rechts Obama, behauptet Trump damals, ihm hätten mehr Menschen zugejubelt als jedem anderen Präsidenten in der US-Geschichte. Trumps Team erfindet dafür einen Begriff: alternative Fakten. Das System der präsidialen Lüge ist etabliert. Und Trump selbst befeuert es, indem er die unabhängige Berichterstattung verhöhnt.
Das Ganze ist ein Schwindel. Und wissen Sie, wer dazu beiträgt? Leute wie Sie und die Lügenpresse. In vielen Fällen spreche ich auch von den korrupten Medien, denn Sie sind korrupt.
Gleichzeitig nutzt er die Medien, die ihm wohlgesonnen sind. Trumps Lieblingssender Fox News oder ultrarechte Quellen wie Breitbart News und Steve Bannon. Hilfreich auch, der Großteil der Republikaner nimmt Trumps Kurs in Kauf, genießt eher die neue Macht. Mit ihm setzen sie Steuersenkungen durch, besetzen Richterposten mehrheitlich konservativ. Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, steht fest zu Trump im Amtsenthebungsverfahren, verhindert eine Zeugenbefragung.
Es erscheint, dass das am wenigsten gründliche und unfairste Amtsenthebungsverfahren in der modernen Geschichte bereits nach 12 Wochen in sich zusammenbricht.
Trump nutzt den aufgestauten Groll der rechten Basis nach 8 Jahren Obama. Der Unterstützung seiner Anhänger ist er sich sicher. Wie sicher, das macht er schon vor seiner Wahl zum Präsidenten klar.
Ich könnte mitten auf der Fifth Avenue einen Menschen erschießen. Es würde mich keine Wählerstimme kosten. Unglaublich.
Er sendet Signale. Als in Charlottesville militante Neonazis auf Gegendemonstranten treffen und die Gewalt eskaliert, erklärt der Präsident:
Schuld haben beide Seiten. Kein Zweifel, beide Seiten.
Die rechte Szene freut sich, fühlt sich als neue Avantgarde mit Trumps Segen. Die wahren Amerikaner, die sich für immer ihr Land zurückholen. So strömt der Geist aus der Flasche, den bald keiner mehr bändigen kann. Weder die republikanische Parteispitze noch die verbliebenen Minister, die bis zuletzt an der Legende mitstricken, dass Trumps Wahlsieg gestohlen wurde.
Es wird einen reibungslosen Übergang geben zu einer zweiten Trump-Regierung.
Sein Sohn sprang ihm noch gestern bei. Dass sich so viele Trump-Anhänger in Washington versammelt hätten, sei ein deutliches Zeichen an die Partei.
Das ist nicht mehr Ihre republikanische Partei. Das ist Donald Trumps republikanische Partei.
Die Saat, die in den letzten Jahren gesät wurde, gestern ging sie auf.
Und eigentlich wollten wir jetzt an dieser Stelle ein Gespräch führen mit dem konservativen Journalisten und Politikanalysten David Frum in Washington. Das klappt im Moment aber aus technischen Gründen leider nicht. Wir versuchen das im Laufe der Sendung nachzuholen und machen weiter mit der Meinung zu der Eskalation im Kapitol in Washington gestern unseres langjährigen USA-Korrespondenten Stefan Niemann.
Kein Zweifel, Donald Trump gehört auf die Anklagebank. Mit seinen wochenlangen Aufrufen, gegen das Ergebnis der US-Wahl anzukämpfen, hat er sich der politischen Brandstiftung schuldig gemacht und das Land an den Rand eines Bürgerkriegs manövriert. Der Präsident hat seine gewaltbereiten Anhänger so lange aufgehetzt, bis sie sich zum Sturm auf das Kapitol berechtigt sahen. Das Blut der Toten von gestern, es klebt auch an Trumps Händen. Der Angriff auf Amerikas Demokratie wird sein düsteres Vermächtnis sein. Doch auch seine Republikaner müssen zur Verantwortung gezogen werden. Die einst stolze Grand Old Party war zur politischen Leibgarde des Egomanen verkommen. Machterhalt war ihnen wichtiger als demokratische Werte. Es brauchte einen gewaltsamen Aufstand, dass sich Trumps treueste Helfershelfer nun öffentlich von ihm distanzieren. Ich finde das erbärmlich. Und selbst nach dem schändlichen Sturm aufs Parlament halten manche Abgeordnete und Senatoren weiter zu ihrem Präsidenten, auch aus Furcht vor der Wut von Millionen Trump-Anhängern. Denn es sind nicht nur dessen eingeschworene Fans, auch erschreckend viele gemäßigte Konservative glauben Trumps Lügen vom gestohlenen Wahlsieg. Sein vielleicht schlimmster Triumph: mit Hilfe von Fox News, Facebook und Twitter konnte er jahrelang seine Propaganda verbreiten, die Glaubwürdigkeit von Mainstream-Medien untergraben und eine faktenfreie Parallelwelt schaffen. Der Rechtspopulist hat auch die Wahrheit zur Strecke gebracht. Bald steht Joe Biden vor der Aufgabe, diese heillos zerstrittene Nation mit sich zu versöhnen, damit alle Amerikaner zur Demokratie zurückfinden.
Die Meinung von Stefan Niemann. Und auf die Ereignisse in den USA geht nach uns hier im Ersten auch Sandra Maischberger mit ihren Gästen weiter ein. B117. Da haben jetzt Laien und Wissenschaftler hierzulande gleichermaßen wohl Fragezeichen im Kopf. Die einen, weil sie meist nicht wissen, was gemeint ist, und die anderen, weil noch immer nicht klar ist, was genau dahinter steckt. B117 ist eine Mutation des Coronavirus, die vor kurzem zuerst in Großbritannien entdeckt wurde. Es handelt sich um eine extrem ansteckende Mutation, die vereinzelt auch bereits in Deutschland angekommen und laut Kanzlerin Merkel einer der Gründe für den strengeren Lockdown ab Montag ist. Denn was B117 auslösen kann, das zeigt der Blick nach Großbritannien, das mittlerweile mit weit mehr als 50.000 Neuinfektionen am Tag zu kämpfen hat. Johannes Jolmes und Markus Grill.
Die Lage in Londoner Krankenhäusern ist dramatisch. Bald könnte sie sich aber noch weiter verschärfen. Laut Hochrechnungen des staatlichen Gesundheitsdienstes könnten schon Mitte Januar 2000 Betten fehlen.
The things that we've seen have been
Das, was wir jetzt erleben, ist schlimmer als alles, was ich bislang erlebt habe. Ich arbeite seit 20 Jahren als Krankenschwester und das ist bei Weitem das Schwierigste, mit dem wir umgehen mussten. Trotz Lockdown breitete sich das Virus weiter aus. Am Mittwoch ein Rekord bei den Neuinfektionen, mehr als 62.000. Eine mutierte und laut ersten Studien um mindestens 50% ansteckendere Coronavirus-Variante sei der Grund, vermuten Experten.
Die englische Variante, die hat eben eine ganze Batterie, eine ganze Kombination von Mutationen aufzuweisen und unterscheidet sich von daher wirklich beträchtlich.
In Deutschland wurde die Variante erst wenige Male entdeckt. Wie weit es sich aber schon verbreitet hat, kann Professor Hengel gar nicht abschätzen. Denn im Unterschied zu Deutschland wird in Großbritannien das Virus systematisch untersucht. Sequenzierung heißt das. Dabei wird der Bauplan des Virus entschlüsselt. Dabei fallen dann auch Mutationen auf.
Wir schauen uns die Viren, die in Deutschland auftreten, nicht genauer an. Wir haben nur wirklich ganz rudimentäre Vorstellungen von den Varianten und den Virusgenomen, die in Deutschland prävalent sind, die in Deutschland vorkommen.
Diese mangelnde Überwachung lässt sich auch beziffern. Wird in Großbritannien bei jedem 15. positiven Fall auch das Virus entschlüsselt, ist es in Deutschland nur jeder 900. Vor allem mehr Geld für die Sequenzierung hatten führende Virologen schon vor dem Ausbruch der Pandemie in einem Brief an Gesundheitsminister Spahn gefordert. Ein Treffen dazu gab es nicht. Immerhin kündigte die Bundesregierung in dieser Woche mehr Analysen an. Mit Sequenzierungen lassen sich auch Infektionsketten genau nachvollziehen, so wie in Hamburg. Forscher analysierten einen Corona-Ausbruch an einer Schule und konnten nachweisen, eine Person hatte 25 weitere angesteckt. Solche Analysen, so Virologe Tim, helfen gerade jetzt in der Pandemiebekämpfung.
Weil doch einige Übertragungswege immer noch unklar sind oder auch bestimmte Sets in Schulen beispielsweise immer noch viel diskutiert werden, wäre das aus meiner Sicht ein großer Mehrwert.
In Großbritannien wissen sie, warum sie ein Problem in den Krankenhäusern haben. Würden die Zahlen in Deutschland explodieren, blieben nur Vermutungen.
Seit dem Start der Impfkampagne gegen das Coronavirus bei uns am 27. Dezember wird ja hierzulande eine heftige Debatte geführt und im Streit darüber, ob nun rechtzeitig und vor allem genug Impfstoff bestellt wurde, geht ein Aspekt ein wenig unter. Dass nämlich offenbar längst nicht jeder und jede, die oder der sich nun impfen lassen könnte, sich auch impfen lassen will. Vor allem beim medizinischen und Pflegepersonal, das laut Impfplan zu den Ersten gehören sollte, ist die Bereitschaft offenbar nicht überall die höchste, berichtet Christina Schmidt.
Ein Pflegeheim in Germering bei München vor knapp 2 Wochen. Großer Medienrummel um das Ehepaar Klingseisen.
Wie üblich, Pieks und fertig.
Ihr Pieks, der offizielle Impfstart in Bayern. Und für viele eine große Hoffnung. Doch was nicht alle an diesem Tag berichten, auch die Heimleitung lässt sich impfen, weil nicht alle so mitziehen, wie er hofft.
Die Mitarbeiter sind auch teilweise sehr skeptisch. Deswegen haben wir beide jetzt auch gesagt, okay, als Führungspersonen gehen wir da jetzt mit gutem Beispiel voran, um dann eben auch wirklich noch die Impfbereitschaft bei den Mitarbeitern zu erhöhen.
Damals will sich nicht einmal ein Drittel der Belegschaft impfen lassen. Und heute, knapp 2 Wochen später, hat sich daran nichts geändert.
Ich denke, dadurch, dass wir halt in so einem sensiblen Bereich arbeiten, hätte ich mir schon vorgestellt, dass mehrere sich impfen lassen, um dann eben vielleicht auch schneller zu dem Ziel zu kommen, dass man sagt, okay, die Angehörigen können wieder rein, die Pfleger können vielleicht irgendwann wieder ohne Mundschutz arbeiten oder solche Sachen, was ja irgendwie so die langfristigen Ziele sind, die wir alle haben.
Von ihren Mitarbeitern will sich keiner zu dem Thema äußern. Wenige Kilometer weiter, im Pflegezentrum Eichenau, ist die Impfbereitschaft ebenfalls relativ niedrig. Hier spricht eine Mitarbeiterin über ihre Vorbehalte, will aber anonym bleiben.
Der Hauptgrund, den ich für mich ausgemacht habe, ist tatsächlich das mangelnde Vertrauen in die Regierung. Was aktuell gemacht wurde mit den ganzen Maßnahmen und diese Pläne, die nicht funktioniert haben, die haben nicht gerade dazu gesorgt, sage ich jetzt mal, dass ich jetzt hundertprozentig dazu Ja sagen kann.
Und selbst auf den Intensivstationen, wo viele mit dem Tod durch Corona konfrontiert werden, herrscht Skepsis. 2 Organisationen für Intensivmedizin haben beim Fachpersonal nachgefragt. Demnach will sich nur die Hälfte der Pflegekräfte impfen lassen. 28% sind noch unsicher, der Rest lehnt die Impfung ab.
Es gibt gewisse Vorbehalte, insbesondere gegenüber den Langzeitschäden, die eventuell auftreten könnten, wo wir auch ehrlich sein müssen und sagen müssen, wir wissen es im Moment nicht. Aber nach allem, was wir bisher an Erkenntnissen haben, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Langzeitschäden gibt, extrem gering.
Er, wie auch andere Experten, fordern, es braucht mehr Aufklärung, idealerweise direkt vor Ort, in den Krankenhäusern und Pflegeheimen.
Soweit ein Einblick in die Haltung unter Pflegerinnen und Pflegern. Wie die Stimmung der Deutschen insgesamt bei dem Thema ist, hat der aktuelle Deutschlandtrend erfragt. Und Ellen Jenny hat die Zahlen für uns. Ellen, was überwiegt denn in der Bevölkerung beim Stichwort Impfen? Skepsis oder Optimismus?
Also der Optimismus nimmt zu, wenn man ihn mit Impfbereitschaft gleichsetzt. Wir wollten wissen, würden Sie sich gegen Corona impfen lassen? Und aktuell sagen dazu 54% auf jeden Fall, plus 17 Punkte im Vergleich zu November, als wir das letzte Mal gefragt haben. Wahrscheinlich würden sich 21% impfen lassen, minus 13 Punkte. Aber wir sehen, da haben sich also die Werte verschoben hin zu einer gewissen Sicherheit, dass man das machen will. 75%, drei Viertel der Deutschen sagen also, ja, ich will mich wahrscheinlich oder auf jeden Fall gegen Corona impfen lassen. Wahrscheinlich nicht, sagen 11% und auf gar keinen Fall sagen 12%. Das sind insgesamt 6 Punkte weniger im Vergleich zu November, jetzt 23% der Bürger. Also grob geteilt, 3 Viertel sind dafür, 1 Viertel ist dagegen. Und interessant ist es da jetzt mal auf verschiedene Altersgruppen zu gucken. Denn bei den 18 bis 39 Jahren alten Bürgern sagen das 63%, also unterdurchschnittlich, 40 bis 64, 74% sind wir fast beim Durchschnitt. Und die über 65-Jährigen, die sagen zu 86% auf jeden Fall oder wahrscheinlich bin ich dabei. Interessant ist es übrigens, dass sich die Impfbereitschaft in allen Altersgruppen gestärkt hat und dass wir das vor allem sehen können bei den unter 65-Jährigen, die bisher eher zurückhaltend beim Thema Corona-Impfung waren.
Der Beginn des Impfens hierzulande vor 12 Tagen, der wurde von einigen ja als zu schleppend kritisiert. Wie blicken die Deutschen auf den Impfstart bei uns?
Also vielleicht der Reihe nach bei der Frage, wie schnell geht's mit dem Impfen, geht's ja erstmal mit der Beschaffung des Impfstoffes los. Da hatte sich ja Deutschland dazu entschlossen, das im Rahmen einer EU-Initiative zu beschaffen und eben nicht jedes Land für sich selbst. Das finden die Deutschen erstmal mehrheitlich gut. 70% sagen, das war der richtige Weg. So, jetzt kommt der Impfstoff seit 10 Tagen zu den Bürgern und da sagen aktuell 36%, das Impftempo hier bei uns ist angemessen, aber 52%, also eine knappe Mehrheit, sagt, das ist zu langsam, das müsste schneller gehen. 8% sagen, es geht zu schnell. Vielleicht wird sich da auch in den nächsten Wochen noch etwas ändern an diesen Werten. Eine andere Frage, die wir gestellt haben, ist, wie es mit den Privilegien aussieht, wenn man denn dann mal geimpft ist. Darf man dann zum Beispiel einfacher wieder ins Restaurant oder auf die Urlaubsreise? Da wiederum spricht sich aber eine Mehrheit der Deutschen dagegen aus, und zwar egal, ob sie besonders impfbereit sind oder nicht.
Nun sind die Impfungen zwar angelaufen, aber wir werden dennoch wohl noch eine ganze Weile mit Anti-Corona-Maßnahmen leben müssen. Wie viel Verständnis haben die Deutschen dafür?
Also es gab ja jetzt gerade die Verschärfung der Maßnahmen diese Woche. Wir haben Montag und Dienstag befragt. Da war also klar, der Lockdown wird auf jeden Fall fortgeschrieben. Aber es waren jetzt die einzelnen konkreten Verschärfungsmaßnahmen noch nicht klar. Und zu diesem Zeitpunkt haben die Deutschen mit relativ viel Rückenwind auf diese Fortführung der Corona-Beschränkungen geblickt. 53% haben gesagt, das ist angemessen. Minus 16 Punkte im Vergleich zu Mitte Dezember. Aber Achtung, im Moment sagen 30%, diese Maßnahmen gehen sogar nicht weit genug, plus 14 Punkte. Also hier haben wir auch eine Verschiebung hin zu eigentlich schärferen Regeln, die sich die Deutschen mehrheitlich wünschen. Insgesamt 83% der Bürger und gehen zu weit, sagen aktuell 17% der Bürger, plus 3 im Vergleich zu Mitte Dezember. Vielleicht ein Lichtblick noch zum Ende. Immerhin jeder zweite Deutsche sagt, er geht davon aus, dass bis zum Ende des Jahres 2021 es möglich sein wird, wieder normal zu leben, also die Corona-Einschränkungen komplett zurückgefahren worden sind und wir vielleicht aus Masken dann Putzlappen machen können. Mal sehen, wie sich dieses Jahr so weiter verhalten wird. Alle Analysen und Informationen finden Sie wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Ellen, vielen Dank für diese Zahlen nach Köln.
Danke nach Hamburg.
Und wir bleiben bei dem Thema und sprechen über den digitalen Kampf gegen die Pandemie. Stichwort Corona-Warn-App. In der Praxis hilft die aber Kulturveranstaltern und Restaurants wenig. Denn selbst wenn sie mal wieder öffnen dürfen, die Restaurants und Clubs und Theater, dann werden die meisten wohl noch weiter händisch die Kontaktdaten der Besucher erfassen. Auf Papier und Zettel, aufwendig und fehleranfällig. Luca soll das ändern. Das ist der Name einer App und die funktioniert so. Nutzer tragen ihre Kontaktdaten in die App ein, die erzeugt dann QR-Codes. Die wiederum werden dann vor Ort gescannt und wer die Veranstaltung, das Restaurant oder was auch immer dann wieder verlässt, wird dann automatisch ausgecheckt. Tritt dann später ein Infektionsfall ein, dann werden alle Gäste informiert, die sich zu diesem entsprechenden Zeitraum dort aufgehalten haben. Und parallel werden auch die Gesundheitsämter benachrichtigt, die dann automatisch Zugriff auf die Daten aller übrigen Gäste haben. Das klingt vielversprechend und hat auch prominente Fürsprecher aus Kultur und Gastronomie, berichtet Gabor Hallas.
Der Corona-Winterschlaf tut weh und keiner weiß, wie lange noch. Aber wenn die Restaurants wieder öffnen, ist die Pandemie immer noch da, weiß der Hamburger Gastronom Tim Melzer und Musiker Smudo von den Fantastischen Vier. Smudo zieht durchs Land mit einer Idee, die ein Bekannter beim Bier hatte. Warum Kontaktformulare ausfüllen, wenn das auch mit einer App geht?
Für mich ist es die erste Pandemie und ich denke, es geht allen so. Und es ist zum ersten Mal auch die Pandemie in einer voll vernetzten Gesellschaft. Und die ist voll Herausforderung.
Da soll die App helfen. Das Restaurant hat einen QR-Code. Der Gast checkt darüber ein. Gute Botschaft. Vorher hat er sich auf der App angemeldet. Name, Telefonnummer. Per SMS noch die Identität bestätigen, bleibt erstmal alles anonym.
Ich sag mal, das hübsche blonde Mädchen braucht keine Sorge haben, dass sie ihre Telefonnummer angibt und dann später von dem Kellner gestalkt wird. Ich habe den Papierkram nicht mehr, ich habe die ganze Desinfektion nicht mehr, ich habe die Aufbewahrungspflicht nicht mehr.
Das Leben erleichtern soll die App auch in Jena. Heißt, dass hier im Volkshaus irgendwann wieder Konzerte stattfinden. In Thüringen wird die App jetzt mit allen Gesundheitsämtern verknüpft. Carsten Müller sitzt im Krisenstab der Stadt. Er lebt täglich, was die Gesundheitsämter leisten und weiß, was eine Messe oder ein Konzert bedeuten.
Dort haben sie dann an einem Tag 1500, 3000, manchmal noch mehr Kontakte. Und solange sie das nur mit Zetteln lösen wollen, bedeutet das, dass sie erstmal dort einen großen Papierberg haben.
Das soll mit Luca nun aber vorbei sein. Auch auf der Nordseeinsel Sylt hoffen sie auf die App für den Tourismus. Durch die App können Kontakte schnell nachverfolgt werden. Wer positiv getestet wird, kann einen digitalen Schlüssel generieren. Erst dann kann das Gesundheitsamt die Daten lesen.
Es muss dann insgesamt zugegriffen werden und entschlüsselt werden, bevor der Klartext, also eine Adresse oder Telefonnummer, überhaupt zugänglich ist. Und da kommt nur das Gesundheitsamt ran, wenn die Daten dann zur Verfügung gestellt werden.
Doch warum kann das nicht die offizielle Corona-Warn-App, die schon jetzt Millionen nutzen?
Es ist natürlich etwas schade, dass wir eigentlich eine sehr verbreitete App haben, die diese sehr sinnvolle Funktionalität nicht irgendwie abbildet und dass dann hier ein privatwirtschaftliches Unternehmen nochmal ein Konzept bringen muss.
Smudo und die Entwickler von Luca wollten nicht auf die Bundesregierung warten.
Wenn es brennt, fragt man doch nicht, wer erfindet den Feuerlöscher. Wir haben den Feuerlöscher da, er ist fertig und er ist jetzt zu benutzen. Und die ganze kulturelle Szene, das ganze kulturelle Leben, das ist der soziale Kitt, der uns zusammenhält, der uns überhaupt zum Menschen und zu einer Gesellschaft macht. Wenn uns das fehlt, fehlt uns richtig viel.
Das hat er auch dem Bundesgesundheitsminister gesagt. Denn nachdem Smudo lange gewartet hat, hatte er jetzt endlich einen Gesprächstermin.
Vor zwei Tagen erst wurde die Verlängerung des Lockdowns beschlossen. Doch schon jetzt gibt es im Kanzleramt Unmut über die Umsetzung der Anti-Corona-Maßnahmen. Mehr dazu jetzt in weiteren Nachrichten mit Judith Rakers.
Kanzleramtschef Braun warnt vor Alleingängen bei Corona-Maßnahmen. Wenn nicht alle Bundesländer die gemeinsamen Beschlüsse auch konsequent umsetzten, drohe ein deutlich längerer Lockdown, so Braun in einem Reuters-Interview. Baden-Württemberg und Niedersachsen wollen Grundschulen teilweise bereits ab dem 18. Januar wieder öffnen. Auch die Einschränkung des Bewegungsradius wird unterschiedlich gehandhabt. China hat wegen eines erneuten Corona-Ausbruchs die Hauptstadt der Provinz Hebei abgeriegelt, Bahnhöfe und Flughafen geschlossen. 11 Millionen Einwohner dürfen die Metropole nicht verlassen. Die Behörden führen Massentests durch. Die Zahl der Neuinfektionen in der Provinz war binnen weniger Tage auf mehr als 230 gestiegen. Mitten in der Corona-Krise und der politisch angespannten Lage in den USA hat der deutsche Aktienindex heute erstmals die Marke von 14.000 Punkten übersprungen. Am Ende schloss er nur knapp unter der neuen Rekordmarke. Zur überraschend guten Stimmung an der Börse, Anja Kohl.
Die Demokraten haben faktisch die Mehrheit im Kongress errungen. Dadurch wird der neue Präsident Biden handlungsfähig im Kampf gegen die Pandemie. Das Corona-Hilfsprogramm dürfte nun deutlich aufgestockt, die nötigen neuen Kredite zur Finanzierung von den US-Parlamentariern abgesegnet werden. Eine Erholung der US-Wirtschaft würde auch deutschen Exportfirmen helfen. Im November verzeichneten deutsche Industrieunternehmen bereits den 7. Monat in Folge mehr Aufträge. Ihre Auftragsbücher sind voller als vor der Krise. Dazu noch die Nachricht von der Impfstoffallianz zwischen CureVac und Bayer. Sie macht Hoffnung auf ein schnelleres Ende der Corona-Krise.
Die EU kritisiert Bosnien scharf für den Umgang mit Schutzsuchenden. Fast 3000 Menschen müssen noch immer bei Kälte im abgebrannten Flüchtlingslager Lipa im Nordwesten des Landes ausharren. Der EU-Außenbeauftragte Borrell mahnte, Brüssel habe bereits 3,5 Millionen Euro Hilfe zugesagt. Die lokalen Behörden müssten nun für eine menschenwürdige Unterbringung sorgen.
Das da hinter mir, das ist Kunst, ganz offensichtlich. Und sie fehlt den Menschen, weil gerade niemand rein darf in die Museen und in die Ausstellungen. Und so hat man sich in München gedacht, alles muss raus. Bringen wir die Kunst doch an die frische Luft, auf die Straße, wo alle Menschen sie sehen können. Wo sie die Gemüter erfreut, den Geist anregt. Trotz Corona und gerade in diesen schwierigen Zeiten. Da braucht es eben Ideen und diese scheint mit Abstand eine sehr gute zu sein. Gabi Weber.
München leuchtet und das in allen möglichen Farben. Im Kunstareal in der Maxvorstadt, wo sich 18 Sammlungen und Museen befinden, wird die Kunst jetzt nach draußen gebracht, mittels Beamer und Videoinstallation und bringt alle zum Staunen.
Ja, ist überraschend, aber für mich ist es eine Bereicherung, weil gerade wenn man viel ins Museum geht und jetzt eben nicht gehen kann, ist es ja eine tolle Alternative.
Da tauchen die Werke der alten Pinakothek auf der Fassade der Pinakothek der Moderne auf.
Wenn es ein wenig fröstelt, bleibt man trotzdem stehen. Und es ist wunderbar, die vielen verschiedenen Dinge zu sehen.
Also mir gefällt es auch sehr gut. Und ja, mich fasziniert auch die Technik, die da dahinter steckt.
Ausgedacht und konzipiert hat sich das Ganze das Künstlerkollektiv We Are Video. Vor genau einem Jahr haben sie sich zusammengetan und das Projekt im Kunstareal in kürzester Zeit gestemmt.
Die Projektionskunst ist im Moment eine der wenigen Möglichkeiten, wie wir generell überhaupt Kunst nach außen bringen können.
Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Derzeit wird an einer neuen Installation getüftelt. Es geht dabei um Augen.
Diese Werke, die schauen aus der alten Pinakothek raus und beobachten die Passanten und schauen ihnen hinterher. Oder man kann auch ein bisschen herausfinden, wer ist denn das? Welches bekannte Werk schaut mich da an und verfolgt mich?
Es gibt also immer wieder etwas Neues zu entdecken. Die Museen haben den Videokünstlern Tür und Tor geöffnet. Ein Besucher-Highlight ist auch der Lichterwald, auf zahlreichen Fotos verewigt, die irgendwann einmal daran erinnern, wie es war, als Kunst nur draußen stattfinden konnte.
Ja, und entscheidend für den Open-Air-Kunstgenuss draußen ist sicherlich auch das Wetter. Claudia, wann lässt sich die Sonne eigentlich mal wieder blicken oder müssen wir die auch bald projizieren?
Nein, Ingo, wird der ein oder andere mit einer Tageslichtlampe zu Hause vielleicht schon gemacht haben. Aber am Wochenende ist sie auch wieder in echt draußen zu sehen. Und das heißt mehr Sonnenschein, der Schnee ist dann Geschichte. Jetzt in der Nacht aber alles, was so rosa eingefärbt ist, ist noch Schnee. Gibt's Schnee, der zieht dann morgen weiter nach Südosten. Und man sieht jetzt schon so langsam, aber sicher lockert das Ganze auf. Und dann vor allem am Sonntag verbreitet mehr Sonne. Wir kommen nämlich unter Hochdruckeinfluss. Jetzt haben wir es noch mit einem Tief zu tun. Dieses Tief, das verschwindet dann nach Osten. Westen. Und dann macht sich so eine Hochdruckbrücke breit, also vom Atlantik quasi bis nach Skandinavien. Da liegen jetzt im Moment schon Hochdruckgebiete. Und dann wird bei uns auch der Weg frei, zumindest für die Chance auf Sonne. Die Jahreszeit kann es halt auch neblig sein und bleiben. Also ist nicht für alle garantiert, aber die Chancen stehen gut. Jetzt in der Nacht auch für alle, die Schnee wollen, denn der kommt noch mal rein. Zum Teil auch mal kräftigere Schneeschauer, insbesondere im Stau der Mittelgebirge, also Siegerland, Bergisches Land beispielsweise. Morgen wird sich das Ganze dann nach Südosten verlagern, am Alpenrand schon hier und da mal Auflockerungen mit etwas Sonnenschein. Auch von Nordwesten folgen nur noch einzelne Schneeschauer oder Schneeregenschauer. Ansonsten ist es doch eher trocken. Kalt in der Nacht, über dem Schnee, da wo es mal aufklart, minus 10 Grad in höheren Lagen. Sonst sind es im Flachland meist so minus 2 bis plus 2 Grad. Auch am Nachmittag wird es nicht deutlich wärmer. Temperaturen steigen gerade mal auf 4 Grad. Dauerfrostig bleibt es in den Mittelgebirgen. Die nächsten Tage bringen dann schon zunehmend Sonnenschein. Das bedeutet am Samstag schon vor allem im Süden und über der Mitte, im Norden und Osten hängen noch dichte Wolken. Daraus schneit es auch gelegentlich am Sonntag dann für alle deutlich mehr Sonne. Aber es wird sogar noch ein bisschen kälter, nachts oft frostig und tagsüber minus 4 Grad über dem Schnee, wenn die Wolkendecke fehlt. Da wird es halt nachts ganz kalt und tagsüber, wenn die warme Luft nicht vorhanden ist, steigen die Temperaturen halt auch gerade mal auf 2, 3 Grad. Aber immerhin die werden wir haben und auch wieder Licht, und zwar ganz natürliches.
Na, wenigstens das. Vielen Dank, Claudia, für diese sonnigen Aussichten.